Mir geht das so, wenn ich singe, dann bin ich in einer anderen Welt. Für mich ist Musik schon jetzt Teilnahme an der Herrlichkeit. Stellt euch mal vor, die Musik, es könnte ja auch sein, dass es die nicht gibt. Computer kennen keine Musik. Musik kennen nur Menschen. Tiere machen auch Musik. Wenn ich an die Amsel denke, die dann abends beim Sonnenuntergang irgendwo auf dem Dachfirst sitzt und ihr tolles Lied trillert. All das hat jemand geschaffen. Unser Gott. Halleluja. Bevor wir, ich weiß nicht, ob Benny schon abgedrückt hat, unsere Predigten werden aufgenommen und sind im Internet auch anhörbar. Die letzte habe ich jetzt nicht reingestellt. Hatte ich so auf dem Herzen, das nicht zu tun. Die war auch so ein bisschen außer der Reihe. Noch eine Sache zu unseren englischsprachigen Geschwistern. Heute ist die Joyce nicht da, aber unsere Zampfis sind da, die ja im Moment noch besser Englisch verstehen als Deutsch. Ich habe eine Anfrage gemacht, eine Übersetzungsanlage mal zu bekommen. Vielleicht klappt das, wenn wir so ein Ding haben. Dann findet sich noch jemand, der eventuell so ein bisschen simultan mit übersetzen könnte. Dann geht das alles ein bisschen besser. Und wir hoffen ja, dass unsere Gemeinde hier wächst und auch englischsprachige Menschen mit dazukommen. Und dann bauen wir schon mal so ein bisschen vor. Aber bis das so ist, ich bin dem lieben Johannes sehr dankbar. Der ist jetzt wieder abgezischt, wahrscheinlich zu irgendeinem Dienst. Der Herr weiß es und alles gut. Er hat mir nämlich mehrere Kopien ausgedruckt. Ich hatte ihn eigentlich nur um eine gebeten, aber er hat 20 gemacht. Ihr könnt also hinterher diese Unterlagen gerne mitnehmen, aber ich werde es auch euch per E-Mail schicken. Übrigens habe ich noch einen Wunsch. Wir haben so eine Adressliste. Und in dieser Adressliste wäre es gut, wenn einige von euch sich, die sich noch nicht eingetragen haben, dort eintragen mit E-Mail, dann könnt ihr auch nachher Empfänger davon werden. Aber bis dahin gebe ich euch das mal. Warte mal, ich habe hier ein paar. Die könnt ihr ja hinten wieder nachher zurücklegen. Ich gebe dir einfach mal ein paar für jeden, der möchte. Und das hat folgende Bewandtnis. Kennt ihr das, wenn ihr nach Holland fahrt zum Beispiel und die Holländer fangen an zu reden? Könnt ihr das verstehen? Ich nicht. Aber wenn ihr das geschrieben seht, was sie sagen, dann klappt das schon so zum, ich würde sagen, ein Drittel. Kann ich dann so ungefähr verstehen. Und unsere Lieben, die lernen ja alle Deutsch. Daniel und Carmen und Emanuel und Daniel und Benjamin, alle da, genau. Okay, und dann könnt ihr das ein bisschen mitverfolgen, dann seht ihr das in Deutsch, dann brauche ich nicht zwischendrin übersetzen. Alles gut, schön. Band ab. Wir machen heute mit unserem Thema weiter, die Gemeinde Jesu. Ihr erinnert euch, ich will das nicht mehr ausführen, die Gemeinde als Braut, die Gemeinde als Familie, die Gemeinde als Haus Gottes, die Gemeinde als Leib. Zu all diesen Themen hatten wir mehrere Predigten, um das Thema so richtig umfassend zu erörtern und zu verstehen. Und jetzt hatten wir angefangen mit der Gemeinde im Kampf. Die Gemeinde im Kampf, das ist nämlich der letzte und auch mitentscheidende Punkt. Jesus hat nicht nur eine Braut berufen, er hat nicht nur sie in die Familie gestellt, nicht nur sie zu seinem Leib gemacht, er möchte sie auch senden. Die Gemeinde in der Sendung, die Gemeinde im Auftrag, die Gemeinde, die geht, die Gemeinde, die das, was sie erlebt hat mit ihrem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, die möchte gehen. Sie kann gar nicht anders als Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in ihr lebt. Der erste Teil von dieser Lehre Gemeinde im Kampf hatte ich hier bereits gegeben, vor einigen Wochen. Wer erinnert sich vielleicht an die Predigt über Offenbarung Kapitel 12? Viele haben hier die Offenbarung noch nie gelesen und sie ist in der Tat für viele ein Buch mit 7 Siegeln, oder? Ich habe noch keinen getroffen, der sagt, ich verstehe die Offenbarung von vorne bis hinten. Und ich hatte euch ein wichtiges Kapitel, nämlich direkt in der Mitte Kapitel 12, ist das Kapitel des Kampfes. Wir haben da Bilder gehabt von einem Drachen, von einem Kind, das geboren wurde, von einer Frau und Michael und so weiter. Und zum Schluss heißt es dann, dass die Gemeinde am Kämpfen ist auf der Erde und dass sie versucht wird von Satan. Und das macht diesen Kampf so schwer. Wir stehen im Kampf. Ob wir das wollen oder nicht, es ist keine Frage, erstmal wie der im Einzelnen aussieht, das ist nämlich mein Thema heute Morgen, sondern wir stehen im Kampf. Das muss uns wirklich bewusst sein. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, weiß ich nicht nur, ich habe einen liebenden Vater, ich habe Jesus, meinen Freund, der mir alle meine Schuld vergibt, ich habe nicht nur den Heiligen Geist, der mich führt und leitet, sondern ich stehe in einem Kampf. Da ist etwas in dieser Welt, wo ich merke, ich bin anders geworden. Wolfram Kopfermann hat neulich in einem Interview, er wurde gefragt über seine Ansgar-Kirche in Hamburg, und da sagte er, die Kirche hat verlernt zu erkennen, was sie ist, nämlich eine Kontrastgesellschaft. Kirche, Gemeinde Jesu, ist nicht die normale Gesellschaft, sondern ist eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen worden ist aus dem Denken der Zeit, aus dem Denken des Geschlechtes, in dem wir leben, hinein in das Denken Gottes, hinein in eine andere Welt. Wir leben von einer anderen Welt, nämlich von Gottes Welt. Das muss uns bewusst sein. Und das ist der eigentliche Kampf, das zu verstehen. Ich muss ein paar ganz kurze Sätze sagen, warum überhaupt kämpfen und wo kommt der Kampf her? Ich will euch das noch einmal kurz versuchen zu erläutern. Warum ließ sich Gott auf diesen Kampf ein? Ihr erinnert euch, da war diese Frau in der Wüste in der Offenbarung und sie gebar einen Sohn. Und ich sagte, und die Bibel sagt, dass der Satan, nämlich der Drache, nicht die Frau töten wollte, sondern er wollte das Kind töten. Und das Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das heißt, Satans Anliegen ist, Jesus Christus zu vernichten. Das ist der eigentliche Kampf. Und warum wollte Satan Jesus vernichten? Weil Jesus auf die Erde gekommen war, um eine Mission zu erfüllen. Die Grundfrage ist doch eigentlich, nachdem der Satan gesündigt hatte, warum hat Gott nicht einfach in seiner Machtfülle Satan vernichtet? Warum hat er nicht von vornherein verhindert, dass Satan überhaupt Eva und Adam versuchen konnte? Warum ist das Böse nicht von Anfang an aus der Welt geschafft worden? Gott hat das Böse zugelassen. Das ist eine der tragischsten Dinge, die wir am wenigsten verstehen können, aber das hat einen Grund. Dieser Grund liegt in der Freiheit Gottes. Gott hat auch die Engel, zumindest bei Satan sehen wir, so geschaffen, dass zumindest theoretisch die Möglichkeit bestand, dass sie sündigen konnten. Satan hat sich gegen Gott aufgelehnt und er wollte in diese Auflehnung uns Menschen mit hineinziehen. Aber Gottes Art ist es nicht, einfach in seiner Machtvollkommenheit das Böse einfach zu zertreten, dann hätte Jesus gar nicht auf die Welt kommen brauchen. Sondern es ist so, Satan hat durch die Möglichkeit, dass Adam und Eva gesündigt hatten, einen Rechtsanspruch vor Gott. Satan tritt vor Gott und sagt, siehst du, was du da gemacht hast? Du hättest Adam und Eva lieber als Marionetten machen sollen. Dann hätten sie nicht sündigen können, dann wäre alles in Ordnung. Aber du hast sie in Freiheit geschaffen. Sie haben gesündigt. Bitteschön, da ist Schuld in diesem Universum. Lieber Gott, was machst du damit? Und jetzt kommt es, weil Gott nicht ein Gott der Macht in erster Linie ist, sondern ein Gott der Liebe, ist Gott den Weg der Liebe gegangen und hat das Böse von unten her aufgehebelt, indem er seinen einzigen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches auf die Erde sandte, damit er für uns starb. Und jetzt hat Gott diesem Rechtsanspruch Satans Genüge geleistet und jetzt kann Gott auch der Gott der Macht sein. Aber zuerst ist er der Gott der Hingabe und des Opfers gewesen. Jetzt kommen wir einen weiteren Schritt dahin, warum wir im Kampf stehen. Jesus entmachtete den Bösen nicht durch direkten Kampf, sondern durch sein demütiges Opfer am Kreuz. Als Jesus alles aufgab, alle Macht aufgab und am Kreuz wehrlos hing, Das war der Moment, wo Satan meinte, jetzt habe ich gesiegt. Aber es war genau andersrum. Jesus hatte gesiegt und der Teufel verloren. Und jetzt ist es Jesu Wunsch, dass dieser Kampf, den er gekämpft hat und wo er den Sieg erfochten hat, ein für alle Mal, auch uns überträgt und sagt, ihr meine Kinder, mein Wunsch ist es, dass ihr zu aufrechten Menschen werdet, die in diesem Kampf, den ich gelitten habe und durchgemacht habe, dass ihr damit einstimmt und bereit seid, so wie ich dem Satan widerstanden habe, auch ihr ihm widersteht. Und alle Mittel dafür habe ich euch gegeben. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben. Ich habe euch mit der Macht der Liebe erfüllt. Und das gibt euch die Kraft, dem Bösen widerstehen zu können. Jetzt schauen wir uns mal die erste, weiter. Das mit den optischen Täuschungen hatte ich, aber das lassen wir jetzt mal. Die Gemeinde im Kampf, wer ist der Gegner? Die nächste Folie, Dankeschön, wunderbar. So, das möchte ich euch mal zeigen. Oben ist es jetzt leider weggeschnitten worden, aus irgendeinem Grund. Das steht in Lukas 22, Vers 44. Ich habe übrigens bei der Vorbereitung dieser Predigt wieder einige neue Entdeckungen gemacht. Und das ist immer toll, wenn du dich vorbereitest. Zum Beispiel eine Entdeckung ist, das einzige Mal in den Evangelien, wo der Begriff Kampf vorkommt, ist an dieser Stelle. Das ist die einzige Stelle, Seelenkampf. Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo gekämpft wird. Im Neuen Testament, in den Evangelien, ist nicht gekämpft worden. Es gab nur einen einzigen Kampf. Das war Jesu Kampf in Gethsemane. Wenn wir bedenken, dass alle Religionen kämpfende Religionen sind, besonders der Islam. Im Islam wird nur gekämpft. Mohammed hat gekämpft, Allah kämpft. Da wird nur gekämpft und gesiegt und getötet. Im Neuen Testament ist das ganz, ganz anders. Da wurde nur ein einziges Mal gekämpft, in Gethsemane und auf Golgatha. Da hat Jesus die Angst der ganzen Welt auf sich genommen und in dieser Angst den Kampf gekämpft und für uns gesiegt. Und damit die Angst hat er aus der Welt geschafft. Wir müssen uns nicht mehr ängstigen, wir müssen uns nicht mehr fürchten. Er hat gesiegt. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die zur Erde niederfielen. Darf ich das nächste Bild mal haben? Sein himmlischer Plan, Jesu Plan, war es dann, sich eine Gemeinde zu suchen, die Jesu Herzschlag hätte, die von seiner Art wäre, die bereit sein würde, ihr eigenes Leben für ihn hinzugeben. Wisst ihr, dass Jesus nur diesen einen Wunsch hat? Jesus hat nicht den Wunsch, dass ich ganz Bielefeld für ihn gewinne oder dass wir als Gemeinde ganz Reda für ihn gewinnen. Jesus hat nicht den Wunsch in erster Linie, dass wir auf die Straße gehen, christliche Lieder singen und den Menschen sagen, dass sie ohne Jesus verloren sind. Der erste und wichtigste Wunsch ist, dass sein Herz zu unserem Herzen wird, dass sein Herzschlag zu unserem Herzschlag wird, dass wir von seiner Art werden, dass Jesu Art in mir Gestalt gewinnt und dass ich mein eigenes Leben für ihn hingebe. Wenn ihm das gelingt, mich dazu zu machen, dann ist das andere einfach. Das ergibt sich von selbst. Dann kann ich gar nicht anders als ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis für ihn sein. Die nächste Stelle aus Matthäus 10, Vers 22 bis 25. Jesus hat gesagt, ihr werdet allen um meines Namens willen verhasst sein. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Ein Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und ein Knecht, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt, wie viel mehr werden sie das bei seinen Hausgenossen tun? Es ist Jesu Auftrag an uns, an diesem Kampf, den er gekämpft hat, mit teilzuhaben. Uns ist kein Rosengarten versprochen worden auf dieser Welt, sondern wirklich das Hineingenommensein in eine andere Welt, nämlich in Gottes Welt, und die versteht unsere Welt nicht. Wir können uns noch so bemühen, und die Kirche hat sich an die Welt immer angebiedert, und gerade unsere evangelische Kirche in Deutschland biedert sich im Moment total wieder an die Welt an und macht laufend Kompromisse, was das Ehepapier anbelangt von der evangelischen Kirche. Ich brauche euch nicht darüber informieren, ihr wisst um diese Dinge. Uns ist aufgetragen, eine Kontrastgesellschaft zu sein, eine Gruppe von Menschen, die wirklich anders ist als diese Welt. Und das möchte ich gerne annehmen. Zu diesem Kampf ist noch Folgendes zu sagen. Es ist nicht ein Kampf in Ungewissheit. Jesus hat uns nicht in Ungewissheit hineingestellt, wie dieser Kampf ausgeht. Wir wissen, es ist ein guter Kampf. Und es ist auch nicht ein Kampf in Angst, sondern in der Liebe und um der Liebe willen. Es ist kein Kampf der Tapferkeit, des Mutes und des Stolzes, wie das in anderen Religionen der Fall ist, sondern ein Kampf der Hingabe. Nur das ist es. Es ist auch kein Kampf der Moral. Wenn wir das auch manchmal meinen, unsere Aufgabe ist es nicht, die Moral hochzuhalten. Es ist, denke ich, in Ordnung, wenn wir einen solidarischen Marsch für das Leben machen, oder gegen die Abtreibung. Aber es gibt Menschen, die sind militant, die gehen mit Waffen auf die Straße und möchten am liebsten Ärzte, die andere Kinder abtreiben, töten, damit das nicht mehr geschieht. Das wäre zu weit gegangen. Unser Kampf ist nicht ein Kampf der Moral. Es ist auch nicht ein Kampf um Gerechtigkeit, der Einflussnahme und der Unterwerfung, sondern wirklich ein Kampf, so wie ihn Jesus gekämpft hat. Und nur die Liebe vermag die Menschen zu verändern. Mit der nächsten Stelle noch einmal ganz allgemein, da sagt Paulus in Römer 15, Vers 30, ich bitte euch aber dringend, liebe Brüder, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe, die der Heilige Geist wirkt, steht mir mit den Gebeten, die ihr für mich an Gott richtet, im Kampf kräftig bei. So, also, wir kämpfen, wir sind dabei und wir wollen das auf uns nehmen. Jetzt möchte ich mit uns ganz kurz ein paar Dinge einmal aufdröseln, von welcher Art ist jetzt dieser Kampf? Worum geht es? Wir haben schon gemerkt und ich habe es gesagt, es ist ein Kampf eher des Verzichts und der Hingabe und es hat mit Liebe zu tun, aber wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Dann heißt es zum Beispiel in 1. Timotheus 1, 18 und 2. Timotheus 4, 7, kämpfe den guten Kampf. Also, wir als Gemeinde haben keinen schlechten Kampf, keinen dramatischen Kampf, es ist ein guter Kampf. Sogar als am Anfang der christlichen Entwicklung die Menschen in die Arenen gelassen wurden und den Tieren vorgeworfen wurden und getötet wurden von Raubtieren, es ist bezeugt, dass diese Menschen nicht in einer dramatischen Haltung da gewesen waren, sondern die sind singend in die Arena gegangen. Das ist bezeugt. Die ersten Märtyrer haben singend und preisend den Tod erlitten für Jesus, weil sie wussten, wir stehen in einem guten Kampf. Mit dem zweiten Punkt möchte ich mich etwas länger beschäftigen. Kann ich den mal haben? Die nächste Folie. Ich glaube, das ist es. Ja, richtig. Übrigens eine Stelle, die gerne in der charismatischen Bewegung, wenn es um geistlichen Kampf geht, zitiert wird. Aber lass uns mal gucken, was da drin steht in diesem Vers. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher, und ich habe bewusst in Klammern dabei stehen, das nicht menschlicher Art. Wir Menschen möchten immer so gerne menschlich kämpfen. Und wir meinen, wir hätten Gott erkannt, aber letztlich versuchen wir dann doch mit menschlichen Mitteln irgendwelche Kämpfe zu führen. Das dürfen wir nicht. Sondern es sind starke Gotteswaffen. Was ist das? Werden wir gleich sehen. Starke Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken. Wir zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge und jede hohe Burg, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen. Ich möchte mich hier drauf jetzt beziehen. Wir nehmen alles Denken gefangen. Geschwister, jetzt seid einmal ehrlich. Stellt euch mal vor, ihr seid Christen geworden. Bei Billy Graham, ihr seid nach vorne gegangen, habt eure Hand gehoben und ihr habt euch bekehrt. In euch ist ein Gedankengebäude. In jedem Menschen. Jeder Mensch hat ein Denkgebäude. Eine Überzeugung von Werten, von Überzeugungen, von Richtigkeiten. Was ist gut, was ist nicht gut, schlecht, falsch und so weiter. Wir haben eine ganze Welt in uns. Jetzt hast du dich bekehrt für Jesus. Ist damit automatisch dein Denken verändert? Null. Gar nicht. Du denkst noch, wie du gedacht hast. Vielleicht in den ersten Tagen, in den ersten Monaten bist du so von Jesus begeistert, dass du nur an ihn denkst und das auch alle Leute spüren lässt. Und der Teufel weiß das und er sagt, okay, mach mal ruhig. Aber irgendwann kommt die erste Krise, dann kommt die zweite Krise und auf einmal meldet sich unser altes Denken, das ist nämlich noch da. Und das haben wir noch nicht verändert. Wir haben noch nicht wirklich Ja gesagt, dass es um Gottes Waffen geht, dass es um Gottes Einstellung geht und nicht um unsere Einstellung. Unser Denken muss verändert werden. Unser Denken muss verändert werden. Ich muss lernen und das ist ein schwieriger Prozess und das ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, dass ich erkenne mein Denken, auch mein schlechtes Gewissen. Wir alle haben mit dem schlechten Gewissen zu tun. Wir alle erleben bei bestimmten Dingen, da kriege ich ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil ich so erzogen worden bin. Wir müssen lernen, unser antrainiertes Gewissen, der Kultur zum Beispiel, ganz besonders wenn Muslime gläubig werden, die haben eine ganz starke kulturelle Prägung. Diese Prägung zu überwinden und das Denken Jesu zu adoptieren in unser Leben hinein, ist ein schwerer Prozess, das ist ein Kampf, ihr Lieben. Das ist ein Kampf, der geschieht nicht von alleine. Und viele Menschen übertragen ihre moralischen Vorstellungen zum Beispiel in das Christliche hinein und dann kämpfen sie mit ihrem eigenen Denken und mit ihren Überzeugungen, aber haben noch nicht die Überzeugungen Gottes, zum Beispiel die Überzeugungen der Liebe, der Aufrichtigkeit und der Hingabe, für sich in Anspruch genommen und ihr Denken noch nicht verändert. Das ist ein Kampf, nämlich der Kampf um unser Denken. Ich habe noch vier weitere Punkte. Der nächste Punkt ist die Selbstkontrolle. Darf ich mal die nächste Schriftstelle haben? Genau. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich denn nicht ziellos und treibe den Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr mit diesem Vers keine Probleme. Ich habe mit dem Probleme gehabt. Ich habe jahrzehntelang darunter gelitten. Ich habe gedacht, Wieland, jetzt darfst du keine Freude mehr haben. Jetzt ist das Leben dröge. Du musst deinen Leib zerschlagen. Du musst ihn dir dienstbar machen. Du darfst keinen Spaß mehr haben. Erst später habe ich entdeckt, dass Gott uns mitnichten den Spaß verderben will. Im Gegenteil, er möchte, dass wir Freude und Spaß haben. Dass wir locker im Herrn sein können. Trotzdem kämpfen und trotzdem locker dabei bleiben. Denn er hat ja für uns gesiegt. Was steht hinter diesem Vers? Wir müssen jeden Vers, auch im Neuen Testament, ein bisschen erkennen. Das ist Paulus. Paulus hat das geschrieben. Und er schreibt das ja aus seiner Überzeugung. Und er war ein Mensch der absoluten Selbstkontrolle. Paulus war so selbstkontrolliert, wie das wahrscheinlich wenige Menschen erreichen. Und ich habe mich davon losgemacht, zu meinen, ich muss wie Paulus sein. Ich bin Wieland Finkberg. Und du bist Harald Leubner. Und du bist Hartmut. Hartmut, du musst nicht wie Paulus sein. Aber du kannst wie Jesus sein. Aber das macht er in dir. Aber du bleibst dabei, Hartmut. So, was steckt dahinter? Dahinter steckt ein einfaches Wort und das heißt Selbstkontrolle. Self-control. to be a master of yourself. Ein Meister, ein Herr von sich selbst zu sein. Das heißt nichts anderes, als dass meine inneren Pferde nicht dauernd mit mir durchgehen, sondern ich weiß, was ich zu jedem Zeitpunkt tue. Wenn ich ins Geschäft gehe, dann gehe ich ins Geschäft und nicht meine Seele, sondern ich kontrolliere meine Seele. Was denke ich jetzt? Wie denke ich für andere Menschen? Da ist zum Beispiel, ich gehe an einer Stelle, will über einen bestimmten Parkplatz rüber und da kommt ein Auto angefahren. Und ich stehe da und lasse dem Auto Platz. Dann merke ich, wie der Autofahrer überreagiert und ärgerlich ist, dass ich jetzt nicht gehe, denn er will mir doch Platz machen. Und dann schimpft er auf mich. Was läuft in meinen Gedanken ab? Hey du Heini, ich wollte dich doch nur durchlassen, ist doch alles in Ordnung, komm, mach hinne. Jetzt muss ich wissen, was ich jetzt im Moment denke. Und dann nehme ich Kontrolle über mein Denken und sage, Herr, segne ihn. Das tut aber nicht mein Fleisch, das tut der Geist Gottes, der in mir ist und dem ich in dem Moment die Kontrolle über mich gebe. Versteht ihr? Das heißt Selbstkontrolle, dass du in jedem Moment deines Lebens kontrolliert bist. Das heißt nicht, dass du keinen Spaß hast, dass du nicht ausflippen kannst in Freude und Dankbarkeit. Aber es heißt, dass du auch dann, wenn du ein bisschen ausflippst, trotzdem dich dabei kontrollierst. Okay? Die Stelle, die haben wir nicht dabei. Benny, warte mal. Woher kommen die Kämpfe und woher die Streitigkeiten bei euch? So heißt es in Jakobus 4, Vers 1. Doch wohl daher, dass eure Lüste einen Kampf in euren Gliedern führen. Das ist eine interessante Bibelstelle. Eure Lüste führen einen Kampf in euren Gliedern. Das heißt, in dir drin sind alle möglichen, ich will jetzt das, ich will das, ich will ein iPhone, ich möchte die App kaufen, die kostet aber 10 Euro, Papa, gib mir Geld, damit ich mir die App kaufen kann. Ich möchte ein schönes Tortenstückchen essen, ich möchte eine schöne Rostbratwurst jetzt essen, ich möchte jetzt nicht die Person besuchen, ich möchte lieber Spaß haben. Die Dinge laufen in uns ab, in unseren Gliedern, das heißt in unserer Seele. Und du sollst nur einfach kontrolliert sein bei dem, was du tust. Gucken wir uns die anderen noch ganz kurz an, noch drei. Verbreitung der guten Nachricht, Philipper 4, Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, mein lieber Zyzygus, nimm dich als echter Genosse ihrer an. Sie haben mir ja im Kampf für die Heilsbotschaft Beistand geleistet im Verein mit den anderen und so weiter. Hier geht es um den Kampf für die Heilsbotschaft. Wir stehen also in dem Kampf und Jesus stellt uns da hinein, die gute Nachricht, dass er die Menschen erlöst hat, weiterzusagen, dass es weitergeht. Und das wünsche ich mir hier für unsere Gemeinde. Wir haben hier in Reda den Auftrag, die Heilsbotschaft Jesu, die gute Nachricht, weiterzusagen. Lasst uns das tun. Der vorletzte Punkt, Kolosser 2, Vers 1, das ist der Dienst an der Gemeinde. Da sagt Paulus, ich will euch nämlich wissen lassen, welch schweren Kampf, ein schwerer Kampf, ich für euch und für die Gemeinde in Laodicea sowie für alle, denen ich bis jetzt persönlich noch unbekannt geblieben bin, zu bestehen habe. Paulus führte einen schweren Kampf für andere Menschen und für die Gemeinde Jesu. War er dabei locker im Herrn? Ich glaube ja. Denn wenn er zum Beispiel im Philipperbrief ständig sagt, freut euch mit mir, und abermals sage ich euch, freut euch, dann glaube ich, dass in Paulus beides war. Und das gehört für uns auch zusammen. Freude, Lockerheit, Gelassenheit, denn wir können die Welt nicht verändern. Und trotzdem ein inneres Leid haben. Ich empfinde ein inneres Leid, auch für unsere Gemeinde. Also im Moment habe ich da mehr Freude, wenn ich euch angucke, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht erlebe ich demnächst auch mal ein bisschen Leid. Wenn irgendjemand mich vielleicht anrufen wird und würde sagen, Wieland, also ich kann in dieser Gemeinde nicht mehr sein, mir gefällt das nicht und tschüss, ich bin weg. Hey, ich sage euch, dann werde ich Leid empfinden. Ich werde trotzdem locker bleiben, denn Jesus baut seine Gemeinde. Aber man ist mit Menschen zusammen. Wenn jemand geht, Wenn jemand einen verlässt, das geht mit Leid einher, dann empfindest du Leid. So, und das kann manchmal ein Kampf sein. Es gibt manchmal in einer Gemeinde auch wirklich Kämpfe. Diesen Kampf haben wir zu bestehen und der ist uns aufgetragen. Mein letzter Punkt, 1. Timotheus 1, Vers 18. Diese Anweisung lege ich dir, mein Kind Timotheus, im Anschluss an die früher über dich ergangenen prophetischen Aussprüche ans Herz. Kämpfe in ihrer Kraft. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast eine Berufung von Gott bekommen. Jeder von uns. Die Berufung ist vielleicht ein Fingerhut voll. Jemand anderes hat einen Eierbecher voll, manch einer eine Tasse voll. Es gibt da Unterschiede, vielleicht auch große Unterschiede. Ein Reinhard Bonnke, der in Afrika mittlerweile wahrscheinlich zu Millionen von Menschen gepredigt hat, hat ein anderes Maß und einen anderen Auftrag als ich. Jeder von uns hat eine andere Berufung. Wichtig ist nicht, wie groß die ist, sondern dass ich in ihrer Kraft, nämlich in der Kraft der Berufung, jeder von uns kämpfe in der Berufung. Sei dir bewusst, wer du in Jesus Christus bist. Und bleibe darin. Und dann können wir gelassen sein. Denn er tut ja sein Werk. Wenn Dinge nicht funktionieren, wenn wir Erwartungen gehabt haben und die sind nicht erfüllt worden, gib es ab an Jesus. Er sorgt für dich. Er tut es. Ihr Lieben, ich werde noch eine Predigt über den Kampf, da geht es wirklich um das Evangelium, das steht noch aus. Aber ich denke, wir haben jetzt mit dieser Predigt etwas Wichtiges verstanden. Nämlich, dass wir auch eine kämpfende Gemeinde sein müssen. Und dieser Kampf ist nicht gegen die Dämonen da draußen. Ja? Wir können nicht die Dämonen und den Teufel über Reda Wiedenbrück binden. Das haben manche Menschen zeitweise getan in der Bewegung, aus der ich komme. Das ist nicht korrekt, das sagt die Bibel auch nicht. Sondern der Kampf ist der Kampf, wie ich ihn uns dargestellt habe, in unseren Gliedern. Der Kampf für die gute Nachricht, der Kampf in deinem Denken, der Kampf für deine Berufung. Ich ermutige euch, da drin zu bleiben. Wenn ich jetzt gerade, liebe Helene, Dora, Sarah, ihr älteren Geschwister, ihr könnt nicht mehr große Dinge reißen, ne? Aber ja, ihr könnt doch große Dinge reißen für euch, so wie ihr seid. Ihr könnt beten, ihr könnt einfach beten, zum Herrn rufen. Herr, segne den Wieland. Hilf, dass er nicht nachlässt. Ne? Hilf, dass er dranbleibt. So, und das ist es. Sei das, was du bist, und sei bereit, dich diesem Kampf zu stellen. Ja.